Wir sind in Römer 13. Römer 13 ab Vers 11. Und jeder, der eine Bibel mit hat, kann heute wieder triumphieren. Ja? Technik hat uns im Stich gelassen. Ja, nachdem Paulus jetzt über 11 volle Kapitel den Hochmut der Juden zerstört hat und die Gerechtigkeit aus dem Glauben aufgerichtet hat, hat er ab Kapitel 12 angefangen, den Leuten zu erklären, wie der Glaube praktisch aussieht. Und er hat viele Beispiele und viele Ratschläge, viele Hinweise für sie. Und er möchte immer wieder, dass diese Erlösung und dieses Herausretten, dass sich das in Werken zeigt, dass sich das sichtbar macht, dass man das sehen kann in unserem Verhalten, in unserem Benehmen. Und Paulus geht auch jetzt durch die einzelnen 12, 13, 14, 15, 16 Kapitel hindurch und bringt immer wieder neue Motivation hinein. Am Anfang hat er ganz viel Motivation reingebracht, weil er alles erklärt hat und hat gesagt, aufgrund dieser Barmherzigkeit lass uns das und das und das machen. Und er bringt jetzt noch mehr Motivation hinein. Und darum wird es in unserem heutigen Abschnitt gehen. Paulus wusste, wie zerstritten die Gemeinde gewesen ist. Er wusste, dass diese Juden und die Heiden, die in dieser Gemeinde waren, dass es immer wieder Probleme gab. Immer wieder haben sie aneinander gerieben, aneinander sich gestoßen, aneinander verurteilt, aneinander gerichtet. Und ihm ist eins besonders wichtig, und das geht immer wieder durch diesen Brief hindurch. Und wenn wir Kapitel 12, Römer Kapitel 12, Vers 9 einmal aufschlagen, 9 und 10 werde ich kurz anschneiden, dort sagt er, die Liebe sei ungeheuchelt. Also wenn ihr Liebe zeigt, dann sei es nicht einfach nur so, damit man von euch fromm denkt, sondern die soll echt sein, soll natürlich sein. Und gleich im nächsten Vers gibt dann noch einen direkteren Hinweis, in Vers 10, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Also da wird er noch direkter und sagt, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Also lasst diese Streiten und Neiden und wie auch immer alles sein, sondern seid herzlich und sogar ehrerbietig einer gegenüber dem anderen. In der Ehrerbietung komme dem einer dem anderen zuvor. Ich warte nicht, dass man mir Ehre erweist, sondern ich komme dem anderen zuvor und erweise ihm Ehre. Das war dem Paulus wichtig. Und er möchte, dass diese Streit und diese Rangstreitigkeiten in der Gemeinde endlich aufhören sollten. Und die Gemeinde sollte doch leben. Wir wollen jetzt einmal unseren Text lesen, Kapitel 13, und ich möchte ab Vers 8 lesen. Und ich möchte das deswegen tun, damit deutlich wird, was Paulus eigentlich in Vers 11 meint, wo er hier sagt, Vers 11, und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Was sollen wir tun? Ja, und dieses sollen wir tun, aber was ist das? Was sollen wir hier tun? Was meint er hier? Und deswegen lesen wir ab Vers 8. Dort heißt es, seid niemand etwas schuldig, und Paulus knüpft auf die Verse davor an, ich gehe darauf nicht ein, ich denke, das war letzte Bibelstunde alles dran gewesen. Also seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Wie gesagt, Paulus reitet immer auf diesem Thema Liebe rum. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und jetzt erklärt Paulus diese letzte Aussage, die er gemacht hat. Der hat das Gesetz erfüllt. Das ist ja nicht für jeden Juden sofort klar gewesen, oder auch für den Zuhörer. Er sagt, denn die Gebote, und dann zählt er die Gebote auf, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also das Gesetz wird zusammengefasst in diesen Worten, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und er fasst das nochmal zusammen in Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Und er knüpft wieder an diese Streitigkeiten in der Gemeinde an und sagt, also wenn Liebe da ist, dann tut sie dem Nächsten nichts Böses. Da ist nichts da, sondern Liebe und Ehrerbietung ist dann an vorderster Stelle, an erster Stelle. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und diese Erwähnung in Bezug auf das Gesetz war für die Judenchristen sehr, sehr wichtig. Und um die ging es Paulus ja, quasi fast in erster Stelle. Es ging darum, sie von ihrem hohen Thron herunterzustoßen und mit ihnen diese 14 Stufen, die der Tempel so hatte, runterzugehen und sie runterzuschleppen auf den, unten, auf den Boden, in den Vorhof der Heiden, und dass die dann wirklich erkennen, wir sind nichts anderes als die Heiden jetzt in Christus. Gott hat zwar mit uns noch eine Zukunft, aber in diesem Moment sind wir auf einer Stufe. Und jetzt kommt die Motivation, warum wir auch noch fleißig sein sollen in der Liebe. Ja, jetzt geht Paulus ab Vers 11 weiter und er versucht nochmal deutlich zu machen, warum ist es wichtig, gerade jetzt, gerade heute zu lieben und in Liebe zu leben. Und wir lesen Verse 11 bis Vers 14 erstmal. Dort heißt es, und dieses sollen wir tun, also einander lieben, als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollen. Der Wecker klingelt, wir müssen aufstehen, es ist soweit. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Paulus beginnt hier, indem er sich mit einschließt. Er sagt, und dieses sollen wir tun. Also er meint sich auch, und er macht deutlich, dass er hier ganz direkt an Kinder Gottes schreibt. Er geht mitten in die Gemeinde und spricht mitten in die Gemeinde hinein. Und er sagt, und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Und er meint hier nicht eine Zeitperiode, also die letzte Zeit als ein großer Schweif, und das kann hier sein, kann da sein, sondern er meint hier die Zeit verstehen, wir, die wir den Zeitpunkt verstehen. Jetzt, diesen Zeitpunkt, den wir hier haben. Das meint dieser Begriff, dieser griechische Ausdruck dort. Ich habe es mir natürlich alles angelesen, ich kann kein Griechisch, aber dieser Ausdruck meint nicht eine Zeitperiode, sondern einen Zeitpunkt. Und das ist ganz wichtig, weil er etwas damit erreichen möchte. Er betont die Notwendigkeit, die vorliegende Aufgabe, die Liebe, also zu lieben, genau jetzt zu tun. Also es ist es geht nicht darum, dass wir in der letzten Zeit lieben sollen, sondern wir sollen den Zeitpunkt jetzt verstehen und wir sollen jetzt lieben, jetzt hier und heute. Damit sollen wir beginnen. Ob nun die Umstände günstig sind oder nicht, ob mir danach ist zu lieben oder nicht, aber Paulus geht es darum hinzuweisen und er sagt, ihr habt eigentlich verstanden, was die Zeit ist und dass dieser Zeitpunkt jetzt gekommen ist. Das sollen wir tun, weil wir verstehen, wir gehen weiter, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollen. Dass nämlich der Wecker klingelt, dass wir aufstehen sollen. Wir sollten unsere besondere Lage erkennen und dann sich dazu entscheiden, aufzustehen und die Gelegenheit zu ergreifen. Einfach den Zeitpunkt wahrnehmen. So, ich stehe jetzt auf. Denn jetzt ist unsere Errettung näher als da, wo wir gläubig geworden sind, sagt er. Also jetzt ist näher als vor einer gewissen Zeit. Näher wohin, näher was, wird er gleich weiter erklären. Es ist so, dass die Gläubigen damals in einer ganz großen Naherwartung lebten. Es ist nicht so ganz wie wir heute. Sie hatten einige von denen, vielleicht nicht unbedingt in dieser Gemeinde, aber auf jeden Fall in dem näheren Umfeld von den ersten Christen gab es Leute, die die Himmelfahrt erlebt haben. die erlebt haben, die gesehen haben, wie Jesus aufgestiegen ist. Der Römerbrief wurde zwischen so 56, 57 nach Christus geschrieben. Das heißt, Jesus war gerade mal 26 Jahre weg. Ja, das war für viele wie gestern. Sie haben es erlebt, wie der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. Das haben sie alles hautnah erlebt. Und für sie war es ganz natürlich, dass Jesus jeden Moment wiederkommen könnte. Das war für die nichts Außergewöhnliches. Es ist bei uns eher so, dass wir so in dem Ganzen, ja, Jesus kommt wieder, aber ich weiß ganz genau, er kommt nicht jetzt. Und zu meinen Lebzeiten, ich weiß nicht genau. Aber für die Gläubigen damals war es so, und deswegen betone ich das nochmal, Paulus spricht hier von einem Zeitpunkt. Und er sagt, es ist jetzt die Zeit da, dass wir anfangen sollen zu lieben, einander zu lieben. Die Zeit ist reif, der Wecker klingelt. Und Paulus motiviert durch diese Worte, denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Schon damals glaubten die Christen, dass sich schon alles erfüllt hatte und Jesus kann wiederkommen. Ja, die Bibel berichtet uns und sagt, das und das und das muss passieren, dann kommt Christus wieder. Und die Gläubigen schon damals waren in dem Glauben und lebten in dem Glauben, es ist alles geschehen, Jesus müsste jetzt bald wiederkommen oder sogar heute wiederkommen. Wir erwarten jeden Tag. Und es ist auch für uns sehr wichtig oder noch viel aktueller als damals. Wenn für die Leute damals, so wie Paulus hier sagt, also die Errettung ist jetzt näher als da, wo ihr gläubig geworden seid, für einige war es vielleicht nur ein paar Wochen her, ein paar Jahre her, ein paar Monate her. Und seitdem sind schon mehr als fast 2000 Jahre vergangen. Das heißt, für uns ist dieser Zeitpunkt, dass Jesus wiederkommt, unglaublich viel näher als für die Leute damals. Und schon damals schreibt Paulus zu denen, hört mal, denkt dran, es ist schon viel näher als zu dem Zeitpunkt, wo ihr gläubig geworden seid. Und wir sollten aufpassen, dass wir nicht zu den Spöttern gehören, von denen Petrus schreibt. Und ich möchte euch bitten, schlag mir bitte 2. Petrus 3 ab Vers 3 auf. 2. Petrus 3, Kapitel 3 ab Vers 3. In der Gefahr stehen wir nämlich heute. Genau das, was Petrus hier schreibt, in dieser Gefahr befinden wir uns heute. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihrem eigenen Lüsten wandeln. Diese Spötter, denen ist völlig egal, ob Jesus wiederkommt oder nicht. Diese Spötter sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Wo ist das? Es passiert doch nichts. Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Es passiert nichts. Alles geht seinen normalen Lauf. Damals, wohlgemerkt, hatten sie noch keine Ahnung von Evolutionstheorie, also seit der Schöpfung. Das ist ganz spannend. Wir wollen im nächsten Jahr durch 1. Mose durchgehen. Und da wird es ganz viel um Evolutionstheorie gehen, aber für die war es kein Thema. Für die war Schöpfung völlig klar. Sie glaubten an die Schöpfung, aber sie glaubt nicht, dass Jesus wiederkommt. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Also die übersehen, und zwar ganz bewusst, absichtlich, dass es schon damals eine Erde gab, die durch Gottes Wort geschaffen worden ist. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart, durch dasselbe Wort, durch das die Erde geschaffen worden ist, durch dasselbe Wort wird die Erde aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und da geht es nicht um die Schöpfung. Es geht nicht darum, dass bei der Schöpfung ein Tag wie 1000 Jahre gewesen ist. Überhaupt nicht. Ein Tag war 24 Stunden damals. Sondern hier geht es darum, dass vor Gott diese Tage, die wir hier leben, ein Tag für uns ist für Gott 1000 Jahre und umgekehrt. 1000 Jahre für uns sind für ihn wie ein Tag. Er merkt überhaupt keine Zeit. Und da weiter lesen wir, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig. Er wartet lange, bevor er seinen Zorn ausgeht. Das bedeutet dieser Ausdruck, langmütig. Gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze und sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Petrus sagt, wir sollten nicht zu diesen Spöttern gehören, die meinen, Jesus kommt noch lange nicht. Jesus kann in jedem Augenblick kommen, das müssen wir erkennen. Das müssen wir uns bewusst sein. Sonst werden wir keine Motivation haben zu dem, was er hier weiter sagt. Unsere Rettung kommt. Und wir kommen jeden Tag, ob wir wollen oder nicht, wir kommen jeden Tag näher zu dieser Errettung. Es ist genauso wie bei Noah gewesen. Noah hat, ich meine, 100 Jahre gebaut. 100 Jahre hat er gebaut. Wir bauen anderthalb Jahre und sind ungeduldig. Und er hat 100 Jahre gebaut. Und die Leute haben ihn schon ausgelacht, die haben schon aufgehört zu lachen. Die konnten nicht mehr. Und doch, mit jedem Tag dieser 100 Jahre ist der Tag des Gerichts näher gekommen. Mit jedem Tag. Und wenn ein Tag vorbei war, dann war es näher gekommen. Und in der gleichen Situation stecken wir heute. Und das meint Petrus hier. Wir sollen uns nicht täuschen lassen, wir sollen nicht zu Spöttern werden. Wir sollen bewusst dessen leben, dass unsere Errettung kommt. Und sie kommt schon bald. Wir gehen wieder zu Römer. Paulus sagt weiter hier in Vers 12. Die Nacht, die ist vorgerückt. Die Nacht ist vorgerückt. Und gemeint ist die Zeit, mit Nacht ist die Zeit gemeint, wo Gott nicht die volle Herrschaft hat über die Erde. Ja, also jetzt herrscht der Satan hier, ist der Fürst dieser Welt. Das heißt, Gott hat nicht die volle Herrschaft. Er hat zwar in allem das Sagen, aber er hat nicht die volle Herrschaft, weil er hat einen Teil seiner Herrschaft an den Satan übergeben. Aber seine Zeit ist bald verflossen. Wir lesen weiter, der Tag aber ist nahe. Diese Zeit der Herrlichkeit nach der Auferstehung, nach unserem Emporheben, nach unserer Verherrlichung, das ewige Licht, das ist schon nahe gekommen. Es steht vor der Tür. Und dann kommt auch die Zeit, wo Gott allein Herrscher sein wird über die ganze Welt, wo der Satan überhaupt nichts mehr zu sagen hat und überhaupt nichts mehr zu herrschen hat. Und der Tag ist fest geplant und er kommt immer näher. Weil wir das jetzt wissen, und weil wir das verstehen und dieser Zeitpunkt für uns aktuell ist, sollten wir handeln. Und Paulus sagt hier, so lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Weil der Zeitpunkt so aktuell ist, deswegen lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Und die Werke der Finsternis werden uns weiter erklärt. An diesen Werken erkennt man, dass einfach in den Menschen im Inneren ist Finsternis, ist Dunkelheit. Da ist kein Licht da. Und er sagt in Vers 13, lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Unanständig wandeln heißt in der Finsternis. Das heißt, es ist ein Werk der Finsternis. Weiter, nicht in Schlemmereien. Wir wissen ungefähr, was das heißt. Ich möchte es kurz noch erklären. Dieser Begriff sagt, es bezeichnet ursprünglich einen Festzug zu Ehren eines Götzen. Und an diesem Festzug, da wurde Unmengen gegessen, Unmengen getrunken und Sexualität wurde frei ausgelebt. Also jeder mit jedem oder wie auch immer. Das gehörte zu diesem Kult mit dazu. Und Gott sagt, das ist ein Werk der Finsternis, wir sollen nicht in Schlemmereien leben. Und dann spricht er weiter, nicht in Trinkgelagen. Und er meint hier nicht einen Weinrausch, sondern er drückt ein größeres Unmaß an Alkohol aus. Also die waren volltrunken und Paulus sagt, das darf nicht sein. Nicht in Unzucht, sexuelle Sünden werden hier angesprochen, und Ausschweifung. Und dieser Begriff, dieser Begriff Ausschweifungen, der meint Zügellosigkeit. Gemeint ist eine Person, die bereit ist für jedes Vergnügen, alles ist ihr Recht, Hauptsache sie hat Spaß. Es ist jemand, der keine Zügel anerkennt und das tut, was immer seine wechselhafte und unkontrollierbare Verdorbenheit befiehlt. Wonach ihm ist, das will er tun, das will er ausleben. Und das ist ein Werk der Finsternis. Und weiter geht er darauf ein, nicht in Streit und Neid. Und auch Streit und Neid gehört zu dem Herrschaftsbereich des Teufels, des Satans. Stattdessen sollen wir die Waffen des Lichts anziehen. Also all dieses Nein, das sollen wir ablegen. Und das war für die Menschen in Rom sehr, sehr aktuell. Weil das passierte um sie herum. Und das passiert auch zum Teil um uns herum. Wir sind in einer Spaßgesellschaft. Aber Gott sagt, wir sollen Werke der Finsternis ablegen. Stattdessen sollen wir Waffen des Lichts anziehen. Und das sollen wir nicht nur ein einziges Mal tun, sondern wir sollen das immer wieder tun. So wie es in Römer 12, Vers 2 auch heißt, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, also tut nicht das, was in der Welt normal ist, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Und auch das ist immer wieder gemeint. Lasst euch immer wieder erneuern durch die Erneuerung eures Sinnes. Und die Waffen des Lichts werden uns in 1. Thessalonicher beschrieben. Paulus geht im Thessalonicher Brief darauf ein und geht auch im Epheser Brief darauf ein und im Römerbrief, da erwähnt er es nur einmal ganz kurz. 1. Thessalonicher 5, Verse 7 und 8 möchte ich mit euch zusammen lesen. Ihr könnt es aufschlagen. Dort wird wieder auf die Nacht eingegangen und auf den Schlafenden. Vers 7, 1. Thessalonicher 5, Vers 7. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Das ist so normal, das kennen wir auch so. Und das ist wieder ein Hinweis, ein deutlicher Hinweis auf die Werke der Finsternis, der Dunkelheit. Und mit denen möchte man sich eigentlich verstecken. Das ist so normal. Heutzutage ist es mittlerweile schon so, dass die auch so am Tag ausgelebt werden, aber grundsätzlich ist das ein Werk, das gerne in der Nacht getan wird. Vers 8 dann, wir aber, die wir zu dem Tag gehören, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Also zum einen nüchtern sein, dann spricht er hier von einem Brustpanzer und von einem Helm. Und in Epheser geht er noch ein bisschen weiter. Epheser Kapitel 6, ein bisschen zurückblättern von Thessalonicher. Galater, Epheser, Kapitel 6, ab Vers 13 möchte ich lesen. Und achtet mal bitte, und ich möchte einfach euch ein bisschen motivieren, dass ihr mitarbeitet, zählt mir mal bitte gleich die Waffen auf, die hier erwähnt werden. Ja? Also wir hatten schon mal Brustpanzer und Helm, und die tauchen hier gleich nochmal, denke ich, auf. Ab Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Also es ist wichtig für uns, die ganze Waffenrüstung Gottes zu ergreifen, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch auch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Helf mir bitte, welche Waffen sind das? Ist ein Gürtel, ja, wir müssen gebürtet sein. Vielleicht immer einer eins. Wenn er eins gesagt hat, darf er schweigen. Den Helm des Heils, ja. Stiefel, ja. Brustpanzer kam nochmal vor, ja. Schwert, ja. Und Schild. Sechs Waffen, ja. Die ganze Waffenrüstung, und wir können nicht näher darauf eingehen, weil wir einfach, der Abschnitt ist zu groß, aber diese, alle Waffen sollen wir anziehen, sollen wir angetan sein. Und Paulus fasst in Vers 14 im Römerbrief, wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Römerbrief, Kapitel 13, Vers 14, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Und er verwendet das wie so ein Synonym und sagt, zieht Jesus als Ganzes an Und dann fügt er noch etwas hinzu, das ist ganz eigenartig, warum das hier steht, pflegt das Fleisch nicht bis zu erregen von Begierden. Ich habe mich auch gefragt, was will er damit? Ich meine, das andere hat so einen gewissen Fluss und jetzt fügt er noch so einen Satz hinterher. Aber er steht hier und ich denke, er nimmt Bezug darauf auf die Werke der Finsternis, weil die waren sehr eng damit verbunden, dass man sich um seinen Körper Gedanken gemacht hat. Wenn dem Körper danach war zu essen, dann ging man und aß man. Und wenn der Körper noch mehr essen wollte, dann hat man noch mehr gegessen. Und wenn der Körper trinken wollte, dann hat man getrunken. Wenn ihm nach Alkohol war, hatte man ihn mit Alkohol vollgegossen. Wenn ihm nach Sexualität war, dann wo ist sie? Und das war egal wer. Und Paulus sagt, pflegt nicht das Fleisch, und er spricht hier zu Christen, zu Kindern Gottes, achtet auch ihr bitte darauf, dass ihr mit eurem Körper nicht so umgeht, dass gewisse Begierden entstehen können. Und wir als Christen sind mittlerweile sehr, sehr wehleidig geworden. Wir haben uns an viele Dinge sehr gewöhnt, gerade wir in unserer heutigen Zeit. Wenn man mir meinen Kaffee nach dem Mittagessen wegnehmen würde, ich würde anfangen zu leiden. Ist häufig so, ja. Oder aber wenn man mir mein Auto wegnehmen würde und ich plötzlich ein Pferd bekommen würde, es würde gar nicht gehen. Und das spricht Paulus hier wirklich an. Und er sagt, achtet nicht so auf euren Körper, dass Begierden entstehen. Und sobald man euch das wegnimmt, dass man mit euch nichts mehr anfangen kann. Wir sollen so sein wie Hiob. Der Herr hat gegeben, wir freuen uns daran und der Herr hat genommen und wir danken Gott auch dafür. Und das ist für uns eine riesengroße Herausforderung als Christen. Das ist für uns, ja. Ich möchte kurz zusammenfassen, diesen ersten Abschnitt. Puh. Der andere ist noch so lang. Vielleicht müssen wir ein Lied gleich mal singen. Okay, also wir haben die Zeit erkannt. Und es geht wirklich um das Hier und Jetzt. Der Zeitpunkt ist jetzt reif, der Zeitpunkt ist jetzt da. Jesus kommt jeden Moment wieder. Und das müssen wir müssen einfach mal vielleicht unseren Wortschatz ein bisschen ändern. Jesus kann nicht jetzt gleich kommen, sondern er kommt jeden Moment wieder. Jeden Moment wieder. Und deshalb sollen wir nicht mit Werken der Finsternis umgehen, sondern wir sollen angezogen sein mit den Waffen des Lichts und dem Satan widerstehen. Es ist wichtig. Es ist wichtig für uns, für unser Leben. Und jetzt geht das weiter mit dem praktischen Leben in der Gemeinde unter Geschwistern. Wenn es zu viel wird, zu lange wird, kann bitte jemand die Hand hochheben, dann müssen wir uns für nächstes Mal was lassen. Ja, ich probiere es. Dort heißt es, ab Vers 1, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, der richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag, ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der ist für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst. Das ist eine unglaubliche, schöne Stelle, die jetzt kommt, die Paulus hier eingefügt hat. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Dann leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn da steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Paulus unterteilt hier und stellt fest, es gibt Schwache und es gibt Starke. Das heißt einfach, der eine ist länger im Glauben, der andere ist kürzer im Glauben. Und wir können das ganz einfach verstehen. Die Situation war folgende, es gab Juden, die sich ganz frisch bekehrt hatten. Und ein Jude hat seit seiner Kindheit die ganze Zeit mit den Gesetzen und Ritualen des Alten Testaments gelebt. Und jetzt sollte er plötzlich das, was er vor früher als unrein sah, von Fleisch, von anderen Dingen, er sollte sie einfach genießen. Und er konnte das nicht. Er war nicht fähig dazu. Sein Gewissen, das hat ihn geplagt. Es fiel ihm sehr schwer. Und Paulus sagt, auf solche muss Rücksicht genommen werden. Ist ganz wichtig. Auf solche muss man Rücksicht nehmen. Er hatte ein ganz schlechtes Gewissen. Und diejenigen, die länger im Glauben waren, die sich mit diesen Dingen auseinandergesetzt haben und fest geworden sind im Glauben, die konnten das frei essen und konnten es auch genießen. Aber sie mussten Rücksicht nehmen auf denjenigen, der frisch im Glauben war. Und genauso bei den Heiden. Die haben seit Kindheit auf an Götzenopferfesten teilgenommen und sie wissen, wozu dieses Fleisch normalerweise verwendet wurde, das jetzt auf dem Markt angeboten wird. Und wenn sie dieses Fleisch jetzt essen sollen, obwohl sie wissen, dass das jetzt gerade geopfert worden war, dann haben sie ein schlechtes Gewissen. Das Gewissen plagt sie. Und Paulus sagt, wir müssen Rücksicht nehmen auf diese Leute, die einfach, deren Gewissen sehr sensibel ist. Er drückt es so aus, Paulus, in Vers 2, einer glaubt, alles essen zu dürfen. Er meint in diesem Moment, ich darf das essen. Wer aber schwach ist, wer im Glauben noch nicht so viel Kraft hat, der isst Gemüse. Das ist nicht gemeint, dass er dann Vegetarier ist, sondern er verzichtet einfach auf dieses Fleisch, was da jetzt ist, und isst was anderes, weil er einfach kein reines Gewissen hat, um dieses Fleisch zu essen. Und jetzt kommt die Aufforderung an uns. Wer isst, also ich bin ein, sag's einfach mal so, ich bin ein Gläubiger, der schon länger im Glauben ist, wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst, der nicht davon im Fleisch isst. Ich soll mich nicht überheben und sagen, ich bin schon groß, in Anführungsstrichen. Ich soll den anderen nicht geringschätzen. Ich soll ihn nicht verachten. Ich soll mich nicht über ihn stellen. Wer nicht isst, das heißt der junge Gläubige, der schaut auf mich herauf und sieht, dass ich das esse und kann das gar nicht verstehen, kann das gar nicht einordnen, der richte den nicht, der isst. Und hier ist gemeint, wer schwach ist im Glauben, soll den anderen wiederum nicht verurteilen, weil ich das esse. Ja, er geht dann zum Schluss nochmal drauf ein und spricht noch davon. Also wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, soll sich nicht über ihn stellen. Und wer nicht isst und sieht, dass ich das tue, der soll mich nicht verurteilen. Der soll mich nicht dem Urteil preisgeben. Und jetzt kommt die Begründung. Denn Gott hat ihn angenommen. Gott hat ihn angenommen. Und wenn Gott beiden Personen den Glauben geschenkt hat und beiden Personen die Wiedergeburt geschenkt hat, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich etwas gegen ihn, dass ich ihn verurteilen kann? Dass ich mich über den anderen erhebe? Das ist überhaupt nicht rechtens. Weiter sagt er in Vers 4, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Wir können uns das vielleicht etwas schwerer vorstellen. Damals war es ganz normal. Es gab Haushalte und in den Haushalten waren Knechte. Und ich gehe durch die Straßen und da kommt mir ein Knecht von meinem Nachbarn entgegen und ich richte ihn. Und Paulus sagt, hey, wer gibt dir das Recht, dass du diesen Hausknecht, diesen fremden Knecht, dass du ihn bestrafst? Dass du die Peitsche auf ihn erhebst, wenn es ein Sklave ist? Wer gibt dir das Recht dazu? Wenn er einen Fehler macht und was fallen lässt und es geht etwas kaputt, dann muss er sich doch nicht vor dir rechtfertigen, sondern er muss nach Hause gehen und sich vor seinem Herrn rechtfertigen, dem er auch gehört. Und selbst dann, wenn ich mir wirklich Sorgen mache um diesen Knecht und wie auch immer das sich ausdrücken mag, dass er im Glauben dadurch fallen möge, so gibt Gott die Verheißung, er wird aber aufrecht erhalten werden, denn Gott vermag, ihn aufrecht zu halten. Gott kann diesen Menschen vor dem Absturz im Glauben bewahren und er wird es auch tun, sagt diese Stelle. Ich kann es nicht anders verstehen, steht einfach hier so. Es gebührt mir nicht, ihn zu verurteilen, weil Gott in der Lage ist, ihn aufrecht zu halten, im Glauben zu halten und er wird das auch tun, er gibt die Verheißung dazu. Gott kümmert sich um seine Kinder und ich muss mir darum in diesem Sinne jetzt keine Sorgen machen. Und es geht hier wohlgemerkt nicht um Sünden des anderen, überhaupt nicht. Sünden muss ich zurechtweisen, darauf muss ich ihn hinweisen, sondern es geht hier um Dinge, die in der Bibel so nicht festgelegt worden sind, sondern es geht um Gewissensfragen. Vers 5, dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Die Juden meinten, dass sie den Sabbat noch immer halten müssten und die Heiden meinten, dass sie, wenn gewisse Festlichkeiten da waren, die wollten nicht in Verbindung damit gebracht werden. Sie wollten da Distanz vorbewahren. Den reiferen Christen waren alles gleich. Alle Tage waren gleich. Es spielte für sie keine Rolle. Und die Bibel betont, jeder sei seiner Meinung gewiss. Und ich hatte es schon in der Predigt erwähnt, wir haben nur eine Möglichkeit, in unserer Meinung wirklich gewiss zu werden. Wir müssen sie immer wieder am Wort Gottes ausrichten. Das ist unser Werkzeug, womit wir unser Gewissen schleifen sollen. Wir haben ein Gewissen bekommen, wir sollten Gott unendlich dankbar sein für das Gewissen. Das Gewissen bewahrt uns vor vielem und wir dürfen es auch nicht einfach so ignorieren, was unser Gewissen uns zu sagen hat. Aber wir sollen immer wieder anhand der Bibel es neu ausrichten. Das ist ganz wichtig. Und jetzt erklärt Paulus uns, warum der Einzelne was macht. Vers 6, wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Er meint es ernst damit. Ja, ihm ist es wichtig, der Sabbat. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf und ebenfalls für den Herrn, weil er freut sich einfach an der Freiheit, die er bekommen hat. Wer isst, der isst für den Herrn. Er freut sich an der Speise und dankt Gott dafür. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und sagt, ich will mich nicht verunreinigen und dankt Gott auch, dass ich endlich davon frei geworden bin. Alle bemühen sich, für Gott zu leben und Gott nimmt all das sehr ernst. Es ist Gott nicht einerlei, sondern Gott nimmt all das sehr ernst. Und jetzt kommt wirklich, das war für mich, das ist unglaublich, diese Stellen, diese drei Verse, die jetzt kommen. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner von uns stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und lasst es euch einfach mal auf der Zunge zergehen. Wir gehören dem Herrn. Jetzt überlegt mal, hier geht einer und will mich verurteilen. Und ich gehe, wohin gehe ich? Ich bin der Knecht, der verurteilt werden soll. Wohin gehe ich? Wo ist mein Zuhause? Wer ist mein Herr? Jesus. Ob ich lebe oder ob ich sterbe, ich gehöre wem? Dem Herrn. Ich gehöre dem Herrn. Was war der Preis dafür, dass ich jetzt dem Herrn gehöre? Und wir lesen das in Vers 9. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Das heißt, ich lebe, ich gehöre dem Herrn, ich gehöre Jesus. Sterbe ich gehöre Jesus. Der Leichnam gehört ihm. Ich bin seiner. Das ist einfach nur genial. So dürfen wir durchs Leben gehen. Lebe ich gehöre dem Herrn. Sterbe ich gehöre dem Herrn. Warum? Weil er für mich gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden ist. Deswegen gehöre ich ihm. Und jetzt kommt das Unbegreifliche. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Was urteilst du über deinen Bruder? Was, wie kommst du überhaupt dazu? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Warum denkst du so oder behandelst du deinen Bruder so geringschätzig? Wie kommst du dazu? Wer gibt dir das Recht dazu? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Alle werden wir dahin kommen. Wir müssen vor die Tribüne kommen, auf der der Richterstuhl Christi steht. Und wir erinnern uns, die letzte Bibelstunde, die ich gemacht habe, Römer 8, ich lese die beiden Verse 33 und 34. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der auf dem Stuhl sitzt. Und was war Christus? Christus ist für mich gestorben. Christus ist für mich auferstanden. Christus ist für mich lebendig geworden. Sollte er mich verdammen, der da auf dem Stuhl sitzt, mein Erlöser? Nein, das wird er niemals tun. Er tritt für mich ein. Er ist unser Herr, aber dennoch in Römer 2, Vers 16 warnt Paulus uns, an dem Tag, da Gott der Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Wir werden Rechenschaft geben müssen für alles, was wir getan haben und was wir nicht getan haben. Und wir werden auch offen über unsere Beweggründe reden müssen. Das wird kommen. Das wird auf jeden Fall so bleiben. Denn, und jetzt kommen wir wieder zu Römer 14, Vers 11, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, wir erinnern uns, er spricht an Christen, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Alles Verborgene wird offenbar und gerichtet werden und deshalb ruft Gott uns zu, tut Buße und ändert euer Handeln. Tut es jetzt. Heute ist der Zeitpunkt dafür. Lasst uns jetzt einander lieben. Heute ist der Zeitpunkt dafür. Anständig wandeln, die Werke der Finsternis meiden und ablegen, unseren Körper nicht verwöhnen und unsere Glaubensgeschwister nicht geringschätzen oder verurteilen. Jeder von uns wird für seine Taten Gott persönlich Rechenschaft geben müssen. Der Tag wird kommen. Und gerade aktuell, wir bauen. Und diese Zeit ist für uns eine große Herausforderung. Die einen kommen zum Bau, die anderen kommen nicht. Gott sagt, der Tag wird kommen. Jeder wird Rechenschaft geben, dafür, dass er gewesen ist und dafür, dass er nicht gewesen ist. Meinungsverschiedenheiten tauchen auch auf. Dass vielleicht etwas anders gemacht werden sollte. Ich bin damit nicht einverstanden, wie das gemacht werden wird. Aber Gott ruft uns zu und er ruft uns heute dazu auf, und er gibt uns die Anleitung dazu, wie wir mit diesen Situationen umgehen sollen. Und er sagt uns, dass wir uns voreinander demütigen sollen und wir müssen uns und werden uns. Denn wenn wir es hier und heute nicht tun, dann werden wir es vor ihm tun. Einmal vor diesem Richterstuhl, vor seinem Richterstuhl. Und das Erstaunliche ist, wenn wir dann vor ihm stehen, dann werden wir ihm sagen, warum wir etwas getan haben und er wird uns zurechtweisen und ganz zum Schluss werden wir einfach nur sagen, ja, du hast recht. Du hast recht mit dem, was du mir dort sagst. Amen.